Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist der Wochenspruch. Und die Geschichte, die ich euch heute vorstellen möchte, ist die Predigt für den heutigen Sonntag. Sie steht in Genesis 13, die Verse 1 bis 18. Umwege ins gelobte Land, Auszug und Einzug. Abraham kehrte mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz an Tieren und Menschen in den südlichsten Teil des Landes Kanaan zurück. Auch sein Neffe Lot begleitete ihn. Abraham war sehr reich. Er besaß große Viehherden und viel Silber und Gold. Von dort zog er von Lagerplatz zu Lagerplatz bis zu der Stelle zwischen Bethel und Ai, wo er zuerst seine Zelte aufgeschlagen hatte. Das war auch der Ort, an dem er dem Herrn einen Altar gebaut hatte. Dort rief er im Gebet den Namen des Herrn an. Abraham kommt mit seinen Leuten aus dem Nildelta. Das ist eine sehr fruchtbare Gegend und das war ein Zufluchtsort, weil es eine Hungersnot gab im eigenen Land. Und deswegen ist er dorthin geflohen und die Zeit hat ihm nicht geschadet. Er ist reicher geworden. Ägypten wird später einmal das Land des Elends für seine Nachkommen sein. Für ihn war es eine gute Zwischenstation und er kehrt zurück. Ich finde es immer wieder beeindruckend, gerade im Alten Testament, wie die Dinge einfach beschrieben werden, wie sie sind. Man würde ja meinen, es gäbe vielleicht auch die eine oder andere Wertung, die Gott hätte einfügen können. Also mit dem Besitz an Tieren und Menschen, dass er sagt, steht, das ist nicht so okay, als Anmerkung würden wir heute vielleicht da reinschreiben. Hier wird ohne Scheu über großen Reichtum berichtet. Und auch wenn Gott ein Herz für die Armen und eine Vorliebe für die Benachteiligten hat, bedeutet das nicht, dass er die Reichen nicht sieht und nicht mit ihnen auch seinen Weg geht. Gott ist eben kein Ideologe, sondern er sieht den Mensch an. Und hier möchte er eine Geschichte mit Abraham gehen. Und diese Geschichte hat bis jetzt nicht dazu verholfen, dass Abraham viele Schwierigkeiten hatte, die kommen erst noch. Aber es geht ihm zumindest in dieser Situation gut. Ich möchte das einmal an einer Karte zeigen, die wir hier sehen. Sie sind hier von Süden gekommen, das ist hier das Salzmeer oder das Tote Meer. Und hier ist die Gegend am Jordan, eine sehr fruchtbare Gegend. Und hier oben sind sie Bethel, heißt Gottes, Haus Gottes und Ai. Dort machen sie Stellung und dort passiert das, was jetzt hier beschrieben wird. Interessant ist, dass Abraham nicht mit einer langen Gebetsliste anfängt. Es steht da nur, er ruft den Namen des Herrn an. Halloel, das war nämlich der Name Gottes damals. Später hat Gott sich als Jahwe offenbart, da war es der Name El, der Gott, den er anbetet. Hier bin ich, das ist das Gebet eigentlich. Wir kennen das modernerweise auch, wir nennen es das Herzensgebet, indem man nur den Namen Jesus Christus beim Ein- und Ausatmen ausspricht. Keine lange Gebetsliste, er macht deutlich, hier bin ich wieder. Gott war die ganze Zeit bei ihm, aber hier ist für ihn der Punkt zu sagen, hier haben wir letztes Mal aufgehört, da habe ich einen Altar gebaut und hier möchte ich in dieser Geschichte heute weitermachen. Die Geschichte geht weiter mit Zank und Streit. Auch Lot, der mit ihm zog, hatte viele Schafe, Ziegen und Rinder und viele Zelte, in denen seine Hirten mit ihren Familien lebten. Das Weideland reichte nicht aus für die Viehherden der beiden, sie konnten auf die Dauer nicht zusammenbleiben. Es gab immer Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots. Außerdem wohnten damals noch die Kanaaniter und die Peresiter im Land. Ja, da war auch Lot, nicht ganz so reich wie Abraham, aber auch wohlhabend. Sie hatten beide große Herden an Schafen und Ziegen. Die waren sehr genügsam, die konnte man auch auf Weiden grasen lassen, die nicht so viel hergaben, auch im Bergland war das möglich. Und sie haben Rinder. Rinder, ein Zeichen des Wohlstands, von der Haltung her erheblich aufwendiger und auch herausfordernder für das Land. Beide Herden wurden immer größer und deswegen wurde es eng. In der Lutherbibel wird das schön übersetzt: Das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Und zwar nicht nur das Land, sondern auch die Menschen. Da wohnten Kanaaniter und Perisiter, das heißt, die wohnten dort, hatten natürlich auch ihre Weidegebiete abgesteckt, aber keine Zäune gezogen. Und so kam es, dass sich die Herden mischten. Die hatten schon lange so einen Hals, weil sie dachten, die sollen weiterziehen, wir wollen mit denen nichts zu tun haben. Aber die Beduinen waren alle gut bewaffnet und deswegen wollte man keinen Stress. Also schon damals gab es Probleme mit der Überweidung, der knappen Wasserversorgung und zu viel Tiere auf engstem Raum. Das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Das heißt, hier gab es einen Konflikt, der gelöst werden musste. Sie konnten nicht einfach so weitermachen. Das hätte nur Stress ohne Ende gebracht. Für uns klingt das heute auch wieder so, dass wir sagen, ja, die Erde kann die vielen Menschen nicht ertragen. Wir haben ein bisschen Raum, wo wir auch uns aus dem Weg gehen können, aber vielleicht ist dieser Punkt zu sagen, die Erde kann die Menschen nicht mehr ertragen, ein Weg zu gucken, wie können wir diesen Konflikt lösen. Im Moment ermüden die Leute, die sehr stark auf Endzeit sind und gerne den Teufel an die Wand malen. Und die Stimmen werden laut, die sagen, wir müssen Konflikte klären, wir müssen nach vorne gucken, wir müssen sehen, was möglich ist, wir müssen uns an einen Tisch setzen. Und ich hoffe, dass das möglich wird, abseits von jeglicher Apokalyptik und Ideologie. Hier war es erst so, dass sie es klären mussten. Sie konnten es nicht den Hirten überlassen, denn da war Stress vorprogrammiert. Ich weiß nicht, wie weit Abraham und Lot involviert waren. Wahrscheinlich war es auch bei denen, zwischen ihnen beiden so, dass da Spannung in der Luft lag. Es kam noch nicht zum offenen Schlagabtausch, zum offenen Machtkampf, aber es hätte nicht mehr lange gedauert. In dieser Situation ergreift Abraham eine Initiative. Da sagte Abraham zu seinem Neffen, es soll doch kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder. Das Beste ist, wir trennen uns. Das ganze Land steht dir offen. Du kannst nach Norden gehen, dann gehe ich nach Süden. Du kannst auch nach Süden gehen, dann gehe ich nach Norden. Abraham sieht den Konflikt und kehrt ihn nicht unter den Teppich. Er sucht das Gespräch. Warum Lot sich noch nicht gemeldet hat, wissen wir nicht. Vielleicht war ihm das auch egal. Aber es ist eben die orientalische Rangfolge. Der Ältere muss die Initiative ergreifen und das tut er hier auch. Er spricht diesen Konflikt an und er tut das nicht von oben herab. In der Hierarchie der Verwandtschaft kommt Abraham, dann kommt lange Zeit gar nichts und irgendwann kommt Lot. Und Abraham sagt nicht, hey, du gehst jetzt mal deinen Weg, sondern er sagt, wir sind Brüder. Man müsste übersetzen, wir sind verbrüderte Männer. Natürlich sind sie nicht Brüder, er ist sein Neffe. Aber Abraham macht das hier, er löst den Konflikt auf Augenhöhe. Er gibt ihm die Möglichkeit zu entscheiden. Er sagt, es geht nicht so weiter, wir müssen uns trennen. Das heißt, damit unsere Beziehung heile bleibt, müssen wir auseinandergehen. Wenn wir zusammenbleiben, werden wir nur Stress miteinander haben und deswegen ist es gut, wenn wir uns trennen. Es ist der Weg, um die Bruderschaft zu erhalten. Und so gehen sie nicht als Konfliktparteien, sondern als Versöhnte auseinander. Abraham macht das sehr geschickt, indem er Lot die Wahl überlässt. Das ist ein hohes Risiko, das wird sich auch gleich rausstellen, dass Lot da auch keine Skrupel hat, mal richtig zuzulangen. Aber vorher wollen wir festhalten, dass wir ein sehr altes, gelungenes Beispiel für die Lösung eines Konfliktes haben. Die sind für heute noch gültig. Und wenn man Böses mit Gutem überwinden will, das heißt, einen Konflikt, der Menschen zerstört, dann sollte man sich das hier zu Herzen nehmen. Das heißt, man erkennt und benennt den Konflikt ohne Schuldzuweisung. Man sagt, wir haben ein Problem, wir haben einen Konflikt, und lässt einfach alles Moralische raus, indem man sagt, den haben wir, weil du es schuld bist. Super Gelegenheit, dann kann man gleich auch weitermachen im Konflikt. Nein, man sagt, wir haben einen Konflikt und wir weisen einander nicht die Schuld dafür zu. Dann kommt es zu einem Lösungsvorschlag, der den schwächeren Konfliktpartner nicht demütigt. Alle Lösungen, wo man Konflikte auch zwischen Ländern geklärt hat, wo das nicht beachtet wurde, haben neue Konflikte hervorgerufen. Können wir auch in unserer Geschichte gut beobachten. Also, Abraham unterbreitet einen Lösungsvorschlag und dann kommt es zu einer einvernehmlichen Lösung. Das heißt, beide Parteien sagen, ja, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Für Abraham sieht es erstmal so aus, als ob er die höheren Kosten dafür zu tragen hatte, aber das wird nicht so sein. Aber wichtig ist, wenn wir nach diesen ganz einfachen Regeln vorgehen, können wir Konflikte eindämmen, lösen und auf einen Weg bringen, der weitergeht. Und manchmal ist Distanz eine gute Lösung. Wenn man sich ständig an die Köppe geht, muss man ein bisschen Abstand haben. Interessant, Gott greift nicht ein. Er stellt sich nicht auf die eine oder andere Seite. Und wenn wir in so einem Konflikt sehen, sollten wir auch nicht beten, dass Gott sich an unsere Seite stellt, sondern dass er sich zwischen uns stellt oder an unser beider Seite, damit ein Konflikt gelöst wird. Gott überlässt es den Menschen hier, einen Weg zu finden, eine Lösung zu finden, die trägt. Wenn diese Lösung nicht getragen hätte, dann hätte man sich wahrscheinlich nochmal zusammengesetzt, hatte gemerkt, so geht das nicht weiter, wir müssen da nochmal drüber reden. Gott hält sich raus und nachdem dieser Konflikt gelöst ist, taucht er nach einiger Zeit wieder auf. Zunächst einmal geht es um Sehen und Zugreifen. Lot schaute sich nach allen Seiten um. Er sah, dass es in der Jordanebene reichlich Wasser gab. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, war es dort wie im Garten Gottes oder wie am Nil in Ägypten bis hin nach Zoar. Deshalb entschied sich Lot für die Jordangegend und zog nach Osten. So trennten sich die beiden. Abraham blieb im Land Kanaan, Lot ging ins Gebiet der Jordanstädte und kam im Lauf der Zeit mit seinen Zelten bis nach Sodom. Die Bewohner Sodoms aber führten ein schändliches Leben, das dem Herrn missfiel. Eine Malerin hat ein Bild der beiden gemalt. Keine Porträts, wie die Jungs aussahen, wissen wir heute nicht. Aber in diesem Bild kommt etwas zum Ausdruck. Und zwar wird darin deutlich, wie die beiden entschieden haben, beziehungsweise diesen Konflikt anschauen. Links Abraham, der offen nach vorne schaut, nicht so sehr auf seine Situation, schaut auch nicht nach links und rechts, sondern er ist offen. Er möchte den Weg in die Zukunft gehen, er möchte den Weg mit Gott gehen. Lot, der schielt schon, nachdem er das Angebot erhalten hat, nach seinem Vorteil. Das heißt, der guckt, leicht begehrlich, kann man daraus lesen oder auch nicht, schon in eine Richtung, wo er sagt, hier ist mein Vorteil. Die Künstlerin Edeltraud Abel, heißt sie, hat das sehr gut getroffen, denn wenn Lot ein edler Beduine gewesen wäre, hätte er erst noch eine kleine Show abgezogen. Ungefähr so: Bruder, so viel kann ich doch nicht annehmen. Die kleine Oase dort willst du wählen und mich schickst du ins Paradies. Das geht gar nicht. Und Abraham hätte ihm dann gesagt, mach doch und so, das dient jetzt dem Weg. Und er hätte sich noch zwei- oder dreimal skizziert, mindestens dreimal zieren, ist das Mindeste, und hätte dann zugegriffen. Lot kürzt ab. Ich will das haben. Und er nimmt es sich. Die Wahl ist das verlockende Land. Er steht davor, dem Baum wie Eva im Paradies. Er sieht nicht weit genug und nicht tief genug. Für einen Beduinen ist erstmal ganz sachlich eine Stadt in der Nähe ein Nachteil. Eine Stadt bedeutet Dezimierung der Herde durch verschiedene Menschen. Es gibt immer wieder Überfälle, es ist schwierig und deswegen hält man eigentlich die Distanz zu Städten ein. Hier in Sodom ist schon nichts mehr wie im Paradies. Es ist eher jenseits von Eden. Soziale, moralische Missstände, Sodom ist nicht paradiesisch. Es hat keine Zukunft. Als dann Sodom und Gomorra untergehen, bleibt wie nach einem Vulkanausbruch, das muss wohl dahinter gestanden haben, eine aschenbedeckte Gegend übrig. Irgendwann wieder fruchtbar, aber erst einmal Wüste. Lot war nicht unter Druck. Er hätte sagen können, hör mal Abraham, tolles Angebot, ich gucke mich erst mal um und entscheide dann. Nein, er entscheidet nach Augenschein und das ist hier langfristig nicht klug. Sehen und warten. Nachdem Lot sich von Abraham getrennt hatte, sagte der Herr zu Abraham, sieh dich von hier aus nach allen Seiten um, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Das ganze Land, das du siehst, will ich für immer dir und deinen Nachkommen geben. Und ich werde deinen Nachkommen so zahlreich machen wie den Staub auf der Erde, den niemand zählen kann. Abraham bleibt zurück im kargen Bergland. Und an dieser Stelle, wo er den Überblick hat über alles, aber nicht im Paradies lebt, kommt Gott wieder und redet mit ihm. Er spricht ihn an. Er erneuert die Verheißung. Es ist eben auch nicht so, dass Abraham direkt loszieht und anfängt, das Land einzunehmen, so in imperialistischer Manier, sondern er wartet erstmal auf den Nachkommen. Das hat er schon kapiert. Wenn Nachkommen da sind, dann wird es hier auch sein Land sein. Aber das ist noch ein weiter Weg. Und Gott hat immer wieder einzelne Punkte, wo er ihn abholt, wo er sagt, vergiss das nicht. Ich stehe weiterhin zu der Verheißung. Auch wenn es im Moment so aussieht, als ob du der Loser bist und Lot der Gewinner, weil er da die fruchtbare Gegend hat. Ich bin auf deiner Seite. Irgendwann wird er ihm zeigen unter einem Nachthimmel, schau dir die Sterne an, du kannst sie nicht zählen, so groß ist deine Nachkommenschaft. Hier ist mangels Sterne gerade und im Tageslicht der Staub das Bild. So viele Staubkörner, die kannst du nicht zählen, so werden deine Nachkommen. Das ist das, was hier sichtbar wird. Abraham war der Gesegnete. Und weil er von Gott gesegnet war, hatte er diese innere Ruhe, den Kürzeren zu ziehen. Er hatte diese innere Ruhe zu sagen, ich lasse Lot die Wahl. Und wenn es so aussieht, als ob es für mich erstmal die schlechtere Wahl ist, weiß ich, Gott ist an meiner Seite. Das ist der Blick von Abraham in die Zukunft, dass Gott in Zukunft auch dabei sein wird, dass er ihn einen Weg gehen lässt, der gut ist für ihn. Hier daraus den Schluss zu ziehen, dass der Klügere immer nachgibt, das lässt sich aus gutem Grund bezweifeln. Abraham gibt hier nicht nach, weil er der Klügere ist, er ist auch klug, er schaut weiter. Er ist derjenige, der vertraut. Er sagt, ich bin von Gott gesegnet worden an vielen Stellen und ich habe es gerade im Nildelta erlebt. Ich bin hier nicht verhungert, sondern ich habe die Chance gehabt zu fliehen und zu überleben. Und wenn Gott mich jetzt hier in dem Bergland erstmal sitzen lässt, mit viel Ausblick, aber wenig Gras für Weide, dann vertraue ich ihm, denn er hat mich gesegnet. Und das vertieft Gott noch einmal. Er sagt ihm, durchzieh das Land nach allen Richtungen, dir und keinen anderen gebe ich es. Abraham zog mit seinen Zelten weiter und nahm seinen Wohnsitz in Hebron bei den Eichen von Mamre. Dort baute er einen Altar für den Herrn. Was auf Abraham wartet, sind Umwege, sehr lange Umwege. Aber Gott macht ihm deutlich, bleib unterwegs. Lot wird irgendwann sesshaft werden. Wir kriegen das später mit, er wohnt dann auch in Sodom, aber bei ihm sagt er, durchzieh das Land, bleib unterwegs, aber suche auch die Ruhe vor mir. Und das, finde ich, ist eben ein wichtiger Punkt, der hier deutlich wird. Ihm wird deutlich gemacht, es ist wichtig, unterwegs zu bleiben mit Gott, aber es ist auch wichtig, Stille zu halten. Und so einen Altar zu bauen, ist erstmal ein sehr schöpferischer Akt. Man hat ordentlich zu tun, Steine zu schleppen. Und es macht deutlich, hier will ich zur Ruhe kommen. Das ist sozusagen Abrahams stille Zeitecke, seine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, stehen zu bleiben vor seinem Gott. Diese Geschichte hat Auswirkungen gehabt. Immer wieder, wenn Menschen in Situationen gekommen sind, gerade im Volk Israel, wo es nicht weiterging, haben sie an Abraham gedacht. Die Geschichte von Abraham spielt wahrscheinlich zu Beginn des zweiten Jahrtausends vor Christus, also gut 4000 Jahre von uns hergerechnet. Im Jahr 1000 vor Christus war Israel ein relativ großes Reich, aber schon 450 Jahre später war das Großreich verloren. Und dann saßen sie an den Wassern zu Babylon und haben gedacht, ja, wir müssen uns neu an Gott orientieren. Wir müssen uns deutlich machen, dass wir Gesegnete sind. Wir brauchen die Stärke und Ermutigung Gottes. Und die bekamen sie durch Jesaja. In Jesaja 51 steht: Schaut Abraham an, euren Vater, und Sarah, von der ihr geboren seid. Denn als einen Einzelnen berief ich ihn, um ihn zu segnen und zu mehren. Ja, der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn, dass man Wonne und Freude darin findet, Dank und Lobgesang. Vor knapp 2000 Jahren haben die Christen das Alte Testament stark aus der Perspektive von Jesus her gelesen. Und sie haben gelernt, für sie war Abraham auch ein Vorbild. Und sie haben gelernt, dass es einen langen Weg geht bis ins gelobte Land. Und Jesus hat ihnen gesagt, euer gelobtes Land ist im Himmel, das Reich Gottes, das himmlische Jerusalem. Solange ihr auf dem Weg seid, seid ihr Bürger dieser Welt und Bürger dieses Reiches. Und erinnert euch, auch wenn es euch lang erscheint, wenn ihr denkt, Gott hat sich zurückgezogen, er lässt mich allein in meinen Herausforderungen, ihr seid Gesegnete, ihr bleibt es durch die Zeit. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr in Bewegung bleibt, mit Gott unterwegs seid und dass ihr immer wieder diese Ruhe sucht. Dass ihr dort, wo ihr seid, Altäre baut, Rückzugsorte, wo ihr sagt, hier will ich Gott begegnen, hier möchte ich sein. Dann haben wir die Kraft, die Konflikte des Lebens anzugehen. Ich möchte zum Schluss ein Gebet vorlesen, das hat Franziskus formuliert. Und ich finde, es macht deutlich, was für Auswirkungen es hat, wenn wir als Gesegnete in die Konflikte dieser Welt, in die Konflikte unseres Lebens hineingehen. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Gott segne uns dabei. Amen. Ich lade ein zu einem Moment der Stille, werde das mit einem Gebet beschließen.